Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag.
Wasser in Plastikflaschen gab es gar nicht. Kann ich mich nicht erinnern. Wir haben Kranwasser getrunken und dann war es gut. Eier hatten wir selber, Hühner, Kaninchen, all sowas hatten wir selbst. Und dann einen Garten, wo auch das Gemüse selber wuchs. Also so viel haben wir da auch nicht gekauft.
Ja, so erinnert sich diese Frau aus Köln an ihre Kindheit. Das war in den 1950er, 1960er Jahren. Und damals, da war es ja so, da waren viele Familien Selbstversorger. Die hatten eigene Schweine oder eigene Hühner und auch einen eigenen Gemüsegarten. Und das hieß auch, Plastik kam nur selten ins Haus. Heute, da sieht das ganz anders aus. Da müssen wir nur einen Blick in unseren Kühlschrank werfen. Salami, Wurst, Käse, alles ist in Plastik eingeschweißt. Milch gibt's in Tetrapacks und Joghurt in einem Plastikbecher. Rund 400 Millionen Tonnen Plastik werden weltweit in jedem Jahr hergestellt. Das ist eine Zahl, die kaum vorstellbar ist. Und vieles davon wird tatsächlich nur einmal benutzt. Man geht davon aus, dass nicht einmal 10% des weltweit produzierten Plastiks recycelt wurde und dass der Rest eben auf Mülldeponien landet, in Verbrennungsanlagen oder in der Umwelt und in den Meeren. Und natürlich landet Plastik auch in uns. Plastik ist in der Luft, in der Nahrung, im Wasser. Forscher in Australien haben herausgefunden, dass wir jede Woche ungefähr 5 Gramm Mikroplastik zu uns nehmen. Das ist so viel wie eine Kreditkarte. Zeit also, Plastik zu vermeiden. Simon ist Student in Köln und er macht schon jetzt, was er kann.
Ich benutze keine Plastiktüten mehr. Ich versuche, möglichst viel von dem, was ich einkaufe, unverpackt zu kaufen, soweit mein Geldbeutel das hergibt. Ich kriege jetzt seit neuestem eine Gemüsekiste. Da ist absolut gar nichts mehr verpackt. Da ist ein Papier drumherum, gar kein Plastik mehr. Und im Supermarkt gucke ich dann, dass das, was ich verpackt kaufen muss, dass da möglichst wenig Verpackung dabei ist. Wenn es verpackt sein muss, dann am besten in Papier. Gemüse wird immer einzeln genommen, nicht, wenn das jetzt so gruppenverpackt ist. Gurken nicht in Plastik verpackt, sowas halt. Und natürlich gibt es auch unverpackt Läden, die allerdings meistens zu teuer sind.
Also Simon macht schon einiges, aber er sagt, das Plastikproblem löse das noch nicht.
Ich habe mal eine Zeit lang in einem Möbelgeschäft gearbeitet und da sind dann jede Woche 2 Tonnen voll mit Müll gelandet. Das war ein kleiner Möbelladen. Und jede Woche 2 große Tonnen voll mit Plastikmüll und dann zusätzlich noch Styropor. Das hat nichts mit dem Plastikverbrauch eines Einzelnen zu tun.
Ja, Plastik vermeiden, das ist also eine Aufgabe von allen und für uns alle. Doch wie kann das gelingen? Wie können Einwegverpackungen für Käse oder Wurst ersetzt werden? Wie kann Plastik so hergestellt werden, dass es weniger schädlich ist für Mensch und Umwelt? Wie kann ein gutes Recycling-System aufgebaut werden? Und was können wir alle tun, um Plastik zu vermeiden? Das alles in Fragen, die wir heute besprechen möchten im Marktplatz zum Thema mit weniger Plastik auskommen. Ich möchte Ihnen jetzt aber erstmal unsere Gesprächspartner vorstellen. Das ist einmal Rüdiger Baunemann. Er ist Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland. Das ist der Verband der Kunststofferzeuger. Er ist live bei mir im Studio hier in Köln. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, Frau Mersch.
Zugeschaltet aus Hamburg ist Michael Braungart. Er ist Professor für Ökodesign an der Leuphana-Universität in Lüneburg und Mitentwickler des Cradle-to-Cradle-Design-Konzepts. Was das ist, das stellen wir Ihnen nachher noch vor. Guten Morgen, Herr Braungart.
Guten Morgen.
Dabei ist auch Lisa Munzek, sie ist Sprecherin des IFBB, das ist das Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe an der Hochschule Hannover und sie ist zugeschaltet aus Hannover.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und Tom Ohlendorf, er ist Verpackungsexperte beim WWF Deutschland und zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Außerdem können Sie natürlich mit uns diskutieren. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Ohlendorf, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen. Sie sind ja Verpackungsexperte beim WWF und Sie haben ja ein ganz spannendes Hobby. Und zwar gehen Sie in Supermärkte, das machen wir alle, das ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Aber Sie gucken sich auch immer ein bisschen genauer als viele andere nochmal die Verpackungen an. Warum?
Ich bin halt Verpackungstechniker, dementsprechend habe ich eine Leidenschaft für die Verpackung und es ist dann oftmals so, dass ich tatsächlich beim Einkauf mir verstärkt neben den Lebensmitteln, die ich ja eigentlich erwerben möchte, auch auf die Verpackung achte und entsprechend kann der Einkauf dann halt auch etwas länger dauern.
Welche Überraschung gab es denn da zuletzt?
Ich sehe, das sehen wir alle, denke ich mal, viel vorverpacktes Obst und Gemüse. Das sind dann oftmals Sachen, wo ich mich dann auch tatsächlich ein bisschen ärgere, dass man halt vorgeschnittenes Obst oder Gemüse in Form von Verpackungen, Plastikverpackungen im Handel sieht.
Wobei da ja immer das Argument dafür ist, dass man sagt, sie halten nicht so lange, wenn sie nicht in Plastik sind. Also das sagt ja gerne mal auch der Handel als Argument, dass es eben in Plastik sein muss.
Das ist richtig. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob es tatsächlich 3-4 vorgeschnittene Ananasscheiben bedarf.
Okay, also ob man nicht zu Hause selber die Ananas schneiden kann und dann die Ananas, die ja selbst schon verpackt ist, dann einfach so kauft, wie sie ist. Herr Baunemann, Sie sind ja Hauptgeschäftsführer bei Plastics Europe. Das heißt, Sie sprechen so ein bisschen natürlich auch für die Kunststoffindustrie, nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Wie gucken Sie denn auf Verpackungen? Denken Sie dann eher, da haben wir wieder was Tolles geschaffen, oder wie gucken Sie auf Verpackungen?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass Kunststoffverpackungen wirklich das Wichtigste dass der wichtigste Teil der Kunststoffindustrie da sind. Verpackungen machen ungefähr 40% der Kunststoffverbräuche aus, aber ich glaube auch aus gutem Zweck. Denn im Gegensatz zu dem, was die Dame einleitend gesagt hat, wie es in den 50er und 60er Jahren waren, hat sich natürlich unser Leben geändert. Wir sind mobiler geworden, wir pendeln, wir müssen Lebensmittel teilweise mitnehmen. Lebensmittel kommen von immer weiter her. Dementsprechend ist die Verpackung nicht nur auf das Müllthema zu reduzieren, sondern auch auf Schutz auf Lebensmittel, um es den Leuten bequemer zu machen. Immer mehr Single-Haushalte erfordern kleinere Verpackungen, auch damit größere Mengen an Lebensmitteln nicht verderben. Insofern Portionierbarkeit, Sachen, die wir alle, glaube ich, sehr schätzen, sind Aspekte, die da eine Rolle spielen. Allerdings muss man sagen, auch Über- und Umverpackungen und unnötige Verpackungen gibt es auch. Da gibt es keinen Hehl drum, aber da muss der Verbraucher mit den Füßen abstimmen.
Okay, da sprechen wir nachher nochmal drüber, wer jetzt letztlich die Verantwortung hat. Trotzdem haben wir ja im Moment das Problem, wir haben die Verpackungen. Jetzt mag ja auch das Argument da sein, sie schützen die Lebensmittel und sie sind auch letztlich, entsprechen auch unserem Lebensstil. Aber wir haben ja nun mal auch das Problem, dass die Verpackungen in der Umwelt landen. Also dass sie dann da liegen, nicht verrotten, in den Meeren sind, in den Tieren sind. Da müsste man sich ja als Branchenvertreter vielleicht auch nochmal Gedanken drüber machen, wie kann man das ändern? Ist das Thema, wie wird das im Moment bei Ihnen diskutiert?
Es ist natürlich ein Thema und es ist nicht nur seit heute ein Thema. Die Verpackungsverordnung von Klaus Töpfer ist 1992 in Kraft getreten. Da hat man das Thema zum ersten Mal ganz aktiv und offensiv angepackt. Seitdem hat sich auch eine ganze Menge getan. Wir haben die gelben Säcke, wir haben die dualen Systeme. Die Leute müssen es nutzen, sie müssen es verantwortungsvoll nutzen. Und vielleicht muss definitiv muss die Industrie in Zukunft mehr machen, damit mehr recycelt wird. Wir haben uns vielleicht wirklich, das muss man selbstkritisch sagen, auf ein paar Leuchtturmprojekte vielleicht fokussiert. Die PET-Flasche wird mittlerweile fast flächendeckend und komplett in Deutschland recycelt. Ich kann eine Wasserflasche, wie ich hier eine vor mir stehen habe, aus 100% Rezyklat machen. Bei anderen Materialien geht das noch bei weitem nicht so gut. Und schlimm wird es, wenn wir in andere Regionen in der Welt gehen. Da haben wir dann halt wirklich die Situation, dass die Leute überhaupt kein Müllsammelsystem zur Verfügung haben. Und dann passiert das, was definitiv nicht passieren kann. Dann landen die Kunststoffabfälle nach Gebrauch in der Umwelt.
Wobei das ja nicht unbedingt nur der Müll im Ausland ist, sondern auch unser Müll, der ins Ausland verschifft wird.
Da habe ich eine ziemlich klare Meinung zu. Wir dürfen keinen Abfall exportieren in Länder, die damit nicht mit umgehen können. Ist eigentlich auch gesetzlich schon weitgehend geregelt, wird aber nicht ausreichend überwacht. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, was man als großen offenen Punkt noch adressieren muss.
Mhm. Welche Kunststoffe oder wie sich Kunststoffe vielleicht verändern können, darüber sprechen wir nachher noch. Ich würde Ihnen jetzt auch gerne erstmal Herrn Braungart vorstellen. Sie haben das, ich habe es eben schon gesagt, das Cradle-to-Cradle-Prinzip entwickelt. Also das heißt letztlich von der Wiege zur Wiege. Vielleicht können Sie es einmal selbst in eigenen Worten kurz erklären. Was bedeutet Cradle-to-Cradle, wenn wir jetzt über Verpackungen sprechen, über Plastik sprechen?
Ja, es bedeutet, dass man alle Dinge, die verschleißen bei ihrer Anwendung so gestaltet, dass sie für biologische Systeme nützlich sind, nicht nur nicht giftig. Also über die Hälfte von dem Mikroplastik, was wir in Elbe oder im Rhein finden, ist Reifenabrieb zum Beispiel. Das heißt, die Reifen halten heute länger als vor 30 Jahren und man denkt, das sei gut für die Umwelt, aber vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet, jetzt gelangt er in die Gewässer. Das heißt, man hat das Falsche perfekt gemacht, anstatt zu fragen, was ist der beste und der richtige Kunststoff, hat man die falschen Dinge etwas weniger falsch gemacht und damit umso gründlicher falsch. Also das heißt, Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, auch Bremsbeläge ist ein Plastikproblem. Davon werden so gemacht, dass sie in biologische Systeme gehen. Dinge, die nur genutzt werden, gehen in technische Systeme. Also es gibt entweder die Biosphäre oder die Technosphäre. Alles ist dabei Nährstoff. Ich schütze ja nicht, wenn ich weniger zerstöre, sondern ich mache nur weniger kaputt. Also ich schütze mein Kind ja auch nicht, wenn ich jetzt nur 5-mal schlage anstatt 10-mal. Das heißt, es werden alle Produkte so entwickelt, zum Beispiel 110 Gramm Schuhabrieb ist ein Plastikproblem. Und dieses Mikroplastik muss so gestaltet sein, dass der Kavalierstart an der Fußgängerampel möglich ist, dass also das Material in biologische Kreisläufe zurückgehen kann.
Das heißt, man müsste letztlich Kunststoffe ganz anders herstellen, als man es im Moment macht. Kann man sich das so vorstellen, erstmal grob gesagt?
Ja, man müsste als erstes mal endlich, vor allem im Verpackungsbereich, völlig nutzlose, gefährliche Kunststoffe verbieten, wie das PVC zum Beispiel. Da sind nur 3% da, hat dieselbe Dichte wie PET und dadurch kann man nachher die Dinge schlecht trennen. Es ist noch kein einziges giftiges Pigment vom Markt gekommen. Also wenn Herr Baunemann sagt, ja, wir tun da ja etwas, das ist eigentlich nur so schamlos gelogen, wie man sich es eigentlich wirklich nicht deutlicher sagen kann davon. Da ist gar nichts passiert. Es werden immer mehr Additive verwendet, um die Dinge leichter zu machen. Und dadurch lohnt es sich gar nicht mehr, die Dinge zu recyceln. Ich habe gerade eine wissenschaftliche Arbeit in Ägypten betreut. Da liegt meterhoch Plastik herum. Der Wert des Plastiks, weil einfach die falschen Kunststoffe da sind, ist so gering, dass die Waschkosten über 2,5-mal höher sind als der Wert des Plastiks. Drum bleibt es einfach dort liegen. Es lohnt sich nicht, diesen Dreck einzusammeln, weil es das falsche Plastik von Anfang an ist.
Wie kann man sich denn einen richtigen Kunststoff vorstellen? Also letztlich müsste er dann auf natürlichen Rohstoffen basieren. Es müssten alle Schadstoffe gar nicht mehr verwendet werden. Oder wie kann man sich dann einen, in Ihren Worten, richtigen Schadstoff vorstellen?
Naja, man könnte sich
Kunststoff, nicht Schadstoffe, also, Kunststoff.
Ich meine, das Problem ist trotzdem nicht nur die Verpackung. Also die Verpackung ist auch ein 5000 Windeln einem Baby. Das sind auch Einwegverpackungen für Babys, wo der Windelhersteller das Geld kassiert und die Allgemeinheit die Müllentsorgung bezahlt dafür. Das kann eigentlich nicht sein. Man müsste darauf eben auch die entsprechenden Abgaben erheben, damit es sich lohnt, wiederbefüllbare Windeln zum Beispiel zu machen. Also zuerst natürlich ist die Frage, was ist das Richtige und nicht, wie mache ich es richtig? Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel, und da bin ich gar kein, ich bin ja gerne selber Chemiker, wir haben nur durch die ganzen Umweltskandale eine ganze Generation an guten Chemiefachleuten verloren davon, weil man dann eher Banker wurde. Heute ist es nicht mehr so schick, vielleicht Banker zu sein. Das heißt, es wäre jetzt an der Zeit zu fragen, was ist der beste Kunststoff? Und da könnte man sich auch vorstellen, dass Kunststoffe für die Technosphäre geeignet sind. Zum Beispiel Nylon kann man endlos verwenden. Man könnte also jetzt alle Verpackungen zum Beispiel aus Nylon machen oder alle Verpackungen aus PET, könnte darauf auf allen Verpackungen ein Pfand erheben und dann könnte man damit die Kreisläufe tatsächlich schließen. Also bei den verschiedenen Arten Additiven, allein in Polypropylen werden auf dem Markt 900 verschiedene Additive gehandelt, Antioxidantien, UV-Stabilisatoren, Hitze-Kälte-Stabilisatoren und so weiter. Da ist natürlich nichts mit Recycling, das ist von Anfang an das falsche Material.
Man denkt ja auch immer so, wenn man den Begriff Biokunststoffe hört, Frau Munzek, vielleicht hat man da sowas Gutes entwickelt, vielleicht ist man da schon weg von diesen ganzen Problemen, die man hat. Sie arbeiten ja am Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe an der Hochschule Hannover. Haben Sie schon so eine Verpackung entwickelt, wie Herr Braungart sich das vorstellt?
Naja, wir forschen ja am Institut an verschiedenen Biokunststoffen und das sind natürlich nicht immer nur Verpackungen. Wichtig zum Thema Biokunststoffe ist auch nochmal, da muss ich leider ein ganz bisschen ausholen, weil das oft so ein Missverständnis in der Öffentlichkeit ist. Biokunststoffe werden oft gleichgesetzt mit den bioabbaubaren. Und also sprich, ach, das ist ein Biokunststoff, eine Biokunststoffverpackung, dann kann ich die ja ruhig irgendwie in die Umwelt werfen, die vergeht ja von alleine. Das ist eben nicht so. Es gibt natürlich diese bioabbaubaren Kunststoffe, das ist die eine Seite. Es gibt aber auch ganz viele Biokunststoffe oder biobasierte Kunststoffe, wenn man genau ist, die langlebig sind und die auch langlebig sein sollen.
Also da muss man unterscheiden zwischen biobasiert und bioabbaubar. Was ist denn biobasiert? Vielleicht fangen wir da erstmal an. Naja, was wäre ein biobasierter Kunststoff?
Ja, also es wäre zum Beispiel ein Kunststoff, ein Bio-PET, bei dem im Prinzip nur die Rohstoffbasis anders ist als bei einem herkömmlichen PET, was eben auf Erdöl basiert. Und,
das heißt, was würde man dann nehmen? Zum Beispiel Zucker, naja, Mais?
Oder? Ja, Stärke, Maisstärke zum Beispiel könnte man nehmen. Und bei diesen langlebigen Biokunststoffen gibt es auch nochmal wieder zwei Kategorien. Das eine sind quasi zum Beispiel das, wie was ich eben gesagt habe, Bio-PET oder Bio-PE. Das sind, nennt man auch Drop-Ins. Das sind im Prinzip Kunststoffe, Biokunststoffe, die genauso chemisch aufgebaut sind wie die herkömmlichen, wie ihre herkömmlichen Pendants und auch genauso verarbeitet werden können und auch genauso recycelt werden. Und dann gibt es aber auch neuartige Biokunststoffe oder neuartige biobasierte Kunststoffe, um genau zu sein, zum Beispiel Polylactit, das ist ein biobasierter Kunststoff auf Basis von Polymilchsäure. Das ist eben chemisch neuartiger Kunststoff, den wir auch am Institut schon entwickelt haben. In diesem Fall nicht für Verpackungen, sondern zum Beispiel für einen Kugelschreiber oder für eine Computermaus. Und der lässt sich genauso recyceln, aber eben nicht in den herkömmlichen Stoffströmen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich kann das natürlich insofern eine Lösung sein, als dass wir wegkommen vom Erdöl. Und gleichzeitig ist es natürlich bei Biokunststoffen genau das gleiche Thema, also immer mehr Weg statt Einweg. Denn alle Kunststoffe, also nicht nur die Biokunststoffe, sondern auch die herkömmlichen, sind ja eigentlich viel zu schade, um sie nach einem Gebrauch schon wegzuschmeißen.
Aber da stehen wir im Moment noch eher am Anfang, oder? Also ich habe jetzt noch mal eine Zahl gelesen, dass 99% der Kunststoffe, die verwendet werden, doch eher auf fossilen Rohstoffen, also zum Beispiel Erdöl, basieren. Die Biokunststoffe, stehen wir da noch am Anfang oder wo sind wir da aktuell?
Ja, also was die Zahlen betrifft, da haben Sie recht, da stehen wir auf jeden Fall noch am Anfang. Wir ermitteln jährlich statistische Daten von Produktionskapazitäten und Anteilen von Biokunststoffen. Und im Moment gibt es ungefähr Kapazitäten von 2,6 Millionen Tonnen weltweit. Und das ist natürlich im Vergleich zu der Zahl, die Sie am Anfang genannt hatten, von den 400 Millionen, ganz kleiner Anteil. Das kann man sich ja vorstellen. Unsere Prognose ist zwar so, dass es in den nächsten 5 Jahren deutlich steigen wird, aber nichtsdestotrotz, Biokunststoffe sind einfach noch deutlich teurer.
Mhm. Herr Ohlendorf, aus Ihrer Sicht, Sie sprechen jetzt für den WWF, sind Biokunststoffe eine gute Alternative zu den herkömmlichen Kunststoffen im Moment? Oder wie ist das im Moment, wie nehmen Sie die Diskussion wahr?
Also ich denke schon, dass Biokunststoffe in bestimmten Bereichen selbstverständlich eine Alternative darstellen können, selbstverständlich. Und das ist ja eben schon angeklungen, man muss ja bei dem Begriff Biokunststoff, man muss da ja auch differenzieren, wie bei vielen Dingen. Und so ist es halt eben auch bei den Biokunststoffen. Und also ich denke schon, dass sie ihre Berechtigung haben und halt auch in bestimmten Einsatzgebieten im Bereich Verpackung Anwendung finden können, auf jeden Fall. Aber hier muss man eben unterscheiden, geht es um die Kompostierung oder geht es eben um diese langlebigen Biopolymere, die tatsächlich langfristig im Kreislauf gefahren werden können.
Polymere ist das, was
das sind die Kunststoffe. Das sind die Kunststoffe, genau, weil wir uns natürlich schon die Frage stellen. Ein Produkt, eine Verpackung, wenn sie aus einem Biokunststoff gemacht ist und beispielsweise für die Kompostierung ausgelegt ist, was passiert dann im Kompost? Passiert irgendwas mit der Qualität des Komposts? Ja, nein. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist dann eben auch, das Material ist halt weg. Und eigentlich, wenn wir schon Produkte aus endlichen Ressourcen, auch wenn sie nachwachsend sind, zum Teil fertigen, dann sollten wir ja versuchen, diese Materialien möglichst lange im Kreislauf zu führen. So, entsprechend muss man da differenzieren und Sie haben aber nochmal durchaus Ihre Berechtigung. Wichtig für uns ist dann aber natürlich auch, wo kommen die Rohstoffe her? Wo werden die Rohstoffe angebaut? Das sind natürlich wichtige Fragen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Das heißt, oftmals geht es ja um Mais, oftmals geht es um Zuckerrohr, beziehungsweise deren Nebenprodukte. Das heißt, wurden diese Rohstoffe angebaut auf Flächen, wo vielleicht vorher noch ein Regenwald war? Ja, wie sieht es dort mit den sozialen Bedingungen aus? Das sind alles Punkte, die uns als WWF natürlich mit beschäftigen.
Und nur weil es Biokunststoff heißt, heißt nicht zum Beispiel, dass da nicht auch Pestizide oder Ähnliches verwendet werden im Anbau. Ne? Das muss man ja auch nochmal klar sagen. Also Bio ist ja dann nicht Bio in dem Sinne, sondern es ist nur der Rohstoff erstmal gemeint, oder?
Die Rohstoffbasis ist gemeint.
Die Rohstoffbasis ist gemeint, genau.
Also ich kann dem nur zustimmen. Natürlich ist es so, dass auch die Anbaubedingungen eine Rolle spielen. Und Wir werden natürlich auch immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, ja, wenn wir jetzt aber die Flächen benutzen, um Rohstoffe für Biokunststoffe anzubauen, dann kann man die natürlich nicht für Nahrungsmittel verwenden oder benutzen. Das ist natürlich richtig. Allerdings ist es so, dass die Biokunststoffe gerade in der jetzigen Menge natürlich nur einen ganz kleinen Anteil ausmachen. Also es sind, wenn man die globale Landfläche sich anguckt, weniger als 0,01%. Und der wesentlichere Teil ist sicher der, der die Viehhaltung beansprucht, also der für die Viehhaltung beansprucht wird, der Landfläche, also für die Fleisch- und die Milchproduktion und natürlich dann auch die Futtermittel entsprechend. Und zu den Biokunststoffen kann man natürlich auch noch sagen, also es gibt auch immer wieder jetzt natürlich Anstrengungen aus der Forschung, nicht unbedingt jetzt den Mais anbauen zu müssen, sondern vielleicht auch Reststoffe einsetzen zu können. Das ist ein relativ neuer Ansatz noch, aber da wird eben versucht und wir haben da selber auch Forschungsprojekte gemacht, dass man zum Beispiel Kaffeesatz einsetzt, Stroh, Obstkerne, Gemüseschalen, sowas in der Art oder Grünschnitt, sodass man dann vielleicht Sachen, also ja, Dinge hat, die sonst vielleicht einfach nur verworfen werden würden, dass man sie nochmal benutzt.
Herr Baunemann, wie wird die Diskussion bei Ihnen geführt? Also ist dieses Thema Biokunststoffe jetzt gerade schon stark vertreten?
Die Biokunststoffe sind zweifellos ein interessanter Teil der Kunststofffamilie. Wir benötigen ja unterschiedliche Kunststoffe für unterschiedliche Verpackungsbedürfnisse. Und da sind die Biokunststoffe sehr interessant. Das, was wir jetzt gerade eben gehört haben, zeigt das Spannungsgebiet auf. Das eine fängt bei den Rohstoffen an, was wir dafür einsetzen können, um die Biokunststoffe zu erzeugen. Und das andere ist, in welchen Weg bringen wir es dann, wo das Ganze dann halt nachher entsorgt wird. Und da eröffnen die Biokunststoffe viele Möglichkeiten. Bei den Rohstoffen, das haben wir gerade gehört.
Mit weniger Plastik auskommen, das ist das Thema der Sendung heute. Mein Name ist Britta Mersch und ich diskutiere mit Rüdiger Baunemann. Er ist Hauptgeschäftsführer von Plastics Europe Deutschland. Mit Michael Braungart, er hat das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept entwickelt. Mit Lisa Munzek, sie spricht für Biokunststoffe. Und mit Tom Ohlendorf, er ist Verpackungsexperte beim WWF Deutschland. Wir diskutieren gleich weiter, aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, sehen wir uns mal an, welche Maßnahmen jetzt schon getroffen werden, um Plastik zu reduzieren. Und da heißt es ja oft Mehrweg statt Einweg. In Stuttgart ist vor 3 Jahren ein Pilotprojekt gestartet und da gibt es den Versuch, ein Mehrwegsystem für Schnellimbisse einzuführen. Da sollen Schalen aus Styropor oder aus Aluminium durch Dosen ersetzt werden, die aus Kunststoff sind und die eben mehrfach verwendet werden können. Das Startup Recircle hat die Idee entwickelt und wie das Projekt in Stuttgart angelaufen ist, das berichtet Thomas Wagner.
Ein Biomarkt mit angeschlossenem Mittagsimbiss in Stuttgart-Feuerbach. Viele essen an einem der Tische vor Ort, einige aber wollen was zum Mitnehmen.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Was möchten Sie bitte?
Einmal Eier in Senfsoße.
Eier in Senfsoße. Ja, möchten Sie Mehrwegsbox oder Einwegsbox bitte?
Ich Mehrwegs bitte.
Mehrwegboxen statt Einwegplastikbehälter. Das ist mal was Neues. Torben Bechtold, ein junger Mann, Ende 20, sitzt an einem der Tische und hat gleich eine ganze Reihe großer und kleiner Mehrwegschüsseln und Teller aus Kunststoff mitgebracht.
Das sind unsere Reboxen oder Recircle-Boxen. Wir bauen tatsächlich ein Mehrwegsystem auf, ein Pfandsystem für Mehrwegbehälter, die man für Essen zum Mitnehmen, Takeaway-Essen, To-Go-Essen benutzen kann. Damit sind wir tatsächlich die Ersten, die damit gestartet sind.
Und zwar vor 3 Jahren in Stuttgart. Das Prinzip ist ganz simpel.
Wir liegen hier bei einem Pfand von 10 Euro. Das Konzept funktioniert so, dass Sie als Gast, als Kunde im Restaurant oder im Imbiss sich vor Ort eben so einen Behälter ausleihen können für diese 10 Euro Pfand und dieses Pfand aber auch wiederbekommen, wenn Sie den Behälter bei dem gleichen Partner oder bei allen anderen im System zurückbringen.
Damit immer genügend Mehrwegteller und Schüssel zur Verfügung stehen, haben Torben Bechtold und seine Mitstreiter das Startup-Unternehmen Recircle gegründet. Eine wichtige Aufgabe dabei, möglichst viele Gastronomiebetriebe mit To-Go-Angeboten davon zu überzeugen, mitzumachen.
Ja, wir sind ganz klein gestartet hier in Stuttgart mit den Piloten, mit etwa 13 Partnern. Damals war auch so ein Stück weit die Frage, wird das vom Pfandsystem angenommen? Wie hoch kann die Pfandhöhe sein in Deutschland? Und sind jetzt inzwischen bei 80 Partnern, die es in Deutschland nutzen.
Zum Beispiel Rainer Munz, Inhaber des Biomarktes mit Imbiss in Stuttgart-Feuerbach.
Wir sind einfach auch nachhaltig, versuchen nachhaltig zu sein und wir nehmen unsere Verantwortung schon auch wahr. Von daher, man muss nicht immer ein Geschäftle machen. Also ganz grundsätzlich ist es sinnvoll, Verpackungen zu sparen. Es ist uns wichtig, die Umwelt zu schonen.
Er macht auch mit. Früher Nachmittag im Wolfsbergstüble, im Industriegebiet von Nagold, gut eine Fahrstunde von Stuttgart entfernt. Viele, die hierher kommen, haben kaum Zeit und nehmen sich etwas mit.
Nicht nur einer tatsächlich, heute waren mehrere da. Wir haben ja komplett umgestellt, nur mit Mehrweg, also keine Einwegverpackung.
Erklärt Markus Tettinger, Wirt im Wolfsbergstüble. Er legt auf Nachhaltigkeit großen Wert. Die meisten Speisen, die er zubereitet, kommen aus der Region. Und da gehöre eben auch umweltverträgliches Geschirr für die To-Go-Kundschaft dazu.
Die Jungen, die bestellen natürlich online. Wir haben auch einen Online-Bestell-Shop quasi für das Mittagessen, dass es schnell geht. Die bestellen dann ihr Essen mit der Box. Das sind hauptsächlich die Jungen. Die Älteren nehmen die Box mit. Da haben wir eigentlich wirklich querbeet alle Schichten, die die Box in Umlauf bringen oder nutzen.
Wirklich alle Schichten? Diejenigen, die nach wie vor Pommes und Burger in einschlägigen Fastfood-Restaurants US-amerikanischer Prägung bestellen, werden wohl auch weiterhin mit ihrem Plastikgeschirr die Mülleimer zum Überquellen bringen. Diese Betriebe mit ins Boot zu holen, erscheint Torben Bechtold derzeit kaum möglich.
Ich denke, es ist teilweise schwierig bei der ganz schnelllebigen Systemgastronomie und Fastfood, einfach weil dort Prozesse auf Sekunden genau abgestimmt sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein spannendes Thema und durch drohende Verpackungsverbote, Einwegplastikverbote, denke ich, müssen auch die großen Kettenbetreiber hier eigentlich nachziehen in den nächsten Jahren.
Bis dahin sieht Torben Bechtold aber auch bei den klassischen Gastronomiebetrieben mit Straßenverkauf noch riesiges Erweiterungspotenzial. Denn in der wesentlich kleineren Schweiz machen bereits über 1000 Betriebe bei Recircle mit. Dort wurde das System auch erfunden. Von daher sei in Deutschland noch deutlich Luft nach oben beim Mehrweggeschirr, so Torben Bechtold.
Und die nächsten konkreten Schritte, um dahin zu kommen, ist eine Ausweitung des Systems auf andere große Städte in Deutschland. In München sind wir jetzt vor einem guten Vierteljahr gestartet. In Bremen werden wir Mitte April starten, gemeinsam mit dem BUND. Und in Berlin haben wir auch bereits die ersten Partner. Das heißt, die Großstädte werden so im ersten Schritt angegangen von uns und dann wollen wir ganz klar das auch in die breite Masse tragen.
Ja, das war ein Beispiel, wie man Plastik einsparen kann durch Mehrwegverpackungen statt durch Einwegverpackungen. Und wir haben auch einen ersten Hörer in der Leitung. Er kommt auch aus Stuttgart, Wolfgang Ziegler ist das. Und Sie haben eine Anmerkung zu Plastikverpackungen im Kühlschrank. Guten Morgen.
Ja, das wurde vorher so ein positives Image genannt, da wurde so ein bisschen gesagt, dass wir Frischhaltefolien im Kühlschrank gerne nutzen, das sei so toll und so, das wurde so positiv dargestellt. Und dazu, dass das eben nicht stimmt, dass das keine guten Dienste leistet, das ist ganz interessant, dass eben das Plastik die ganzen ätherischen Öle und die ganzen Aromastoffe entweichen lässt und hält nur die Wassermoleküle zurück. Also das Zeug wird immer feuchter, der Feuchtigkeitsgrad nimmt zu im Kühlschrank, aber alles wird geschmacklos. Deshalb ist Plastik auch in diesem Punkt sehr negativ zu beurteilen.
Also Sie meinen, was die Lebensmittel alles verlässt, also nicht, was jetzt von der Verpackung in die Lebensmittel kommt, sondern dass letztlich die Verpackung dafür sorgt, dass die Lebensmittel an Wert verlieren, das meinen Sie?
Richtig, die Aromastoffe der Lebensmittel, die gehen durchs Plastik, die werden durchgelassen und nur die Wassermoleküle werden zurückgehalten. Das ist also eine schlechte Situation in den Lebensmitteln und deshalb ist es einfach, also ich will nur darauf hinweisen, dass das positive Image des Plastik, dass das auch hier total fehl am Platz ist. Ja.
Herr Baunemann, gibt es das Problem? Wird das bei Ihnen diskutiert?
Das mag teilweise stimmen, wenn ich es halt wirklich in eine klassische Frischhaltefolie einpacke und in den Kühlschrank lege. Die Originalverpackungen erfüllen ja gerade diese Bedürfnisse, dass ich das maßschneidern kann auf die Bedürfnisse des Lebensmittels. Manche Lebensmittel wie Frischfleisch brauchen Sauerstoff, der durch die Verpackung durchdiffundiert, damit das Fleisch frisch und rot bleibt. Andere Verpackungen, Gewürze, da muss ich den Sauerstoff ausschließen, weil sonst die Gewürze nachher nicht mehr schmecken würden. Also die ursprüngliche, die richtige Verpackung, die ich im Supermarkt mitkaufe, ist darauf ausgelegt, dass sie genau dem Bedürfnis des Lebensmittels entspricht. Wenn es dann mal angebrochen ist, denke ich, kommt das vielleicht zum Tragen, was der Hörer gerade angemerkt hat. Dann hilft nur eins, relativ schnell verbrauchen.
Danke, Herr Ziegler, für Ihren Anruf.
Jedes positive Image des Plastik ist fehl am Platz.
Wie bitte?
Hier ist Michael Braungart.
Ja, Herr Braungart, ich wollte Sie sowieso gerade ansprechen. Genau, meine Frage wäre nämlich tatsächlich an Sie gewesen, was Sie jetzt eigentlich zu diesem Merkmal sagen, was der Hörer beschrieben hat und wie man das jetzt aus Ihrer Sicht auch jetzt nochmal mit diesem Cradle to Cradle, alles geht wieder in die Natur oder alles geht wieder in die Technik, was das da eigentlich nochmal, was das für Verpackungen heißt.
Ja, ich meine, wenn Herr Baunemann sagt, dass die Lebensmittel dann länger halten, ist ja schön, aber der Vitamingehalt, die Folsäure zum Beispiel, das Vitamin C, nimmt drastisch ab mit der Lagerung. Also wenn man dann das lange genug lagert, dann sieht es vielleicht noch frisch aus, aber da ist wirklich nur noch PVC drin. Also das ist, hat keinen echten Nährwert mehr. Das heißt also, wir müssten eher darauf achten, dass wir lokal produzieren, lokale Lebensmittel stärker unterstützen, dann ist das Verpackungsproblem auch geringer. Cradle to Cradle heißt ja, von der Wiege zu denken. Und dafür gibt es allerdings Dinge, die man auch betrachten sollte, nicht nur die Verpackung. Ein Auto hat etwa 200 Kilogramm an Plastik drin. Der Baubereich ist dann wichtiger. Darum gibt es zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Stuttgart, wenn wir gerade dabei sind, wo man sich natürlich darum kümmern muss, dass Plastik aus den Gebäuden auch wieder zurückgewonnen werden kann. Das gilt auch für Fußbodenbelege. Für alle diese Dinge müsste es Rücknahmeverpflichtungen geben. Man müsste das Geschäftsmodell ändern von Anfang an. Denn wenn man zum Beispiel in einer Waschmaschine sind weit über 100 verschiedene Kunststoffsorten drin, weil an jeder Stelle immer das billigste Plastik verwendet wird. Wenn man nur 3000 Mal Waschen verkaufen würde, dann könnte man diese Waschmaschine mit 3 Kunststoffsorten herstellen. Und dadurch könnte man das beste Material nehmen, das wirklich recycelt werden kann. Also wenn die Leute immer nur auf die Verpackung schauen, dann nehmen sie trotzdem nur einen kleinen Teil wirklich wahr.
Und man weiß ja auch eigentlich nicht so ganz genau, was drin ist. Also ich weiß ja gar nicht, woraus ist jetzt diese Verpackung gemacht? Sind da irgendwelche Schadstoffe drin, die mir schaden könnten? Diese Pflicht gibt es ja gar nicht. Herr Baunemann, Sie wollten was zu Herrn Braungart sagen.
Ja, und zu Ihrem letzten Punkt jetzt. Kunststoffverpackungen sind übrigens die einzige Verpackung, die per Gesetz geregelt sind, was an Stoffen drin sein darf und was ich darin einpacken kann. Das funktioniert nur bei den Kunststoffen und bis jetzt ist das die einzige gesetzliche Grundlage. Aber ich wollte mal einen Punkt erwähnen, wo ich mit Michael Baumgart absolut einer Meinung bin. Diese Beispiele, die er nannte im Baubereich oder in der Waschmaschine, das sind in der Tat Entwicklungen, die derzeit jetzt stattfinden durch das gestiegene die gestiegene Umweltsensibilität der Akteure. Die Warenhersteller für Waschmaschinen zum Beispiel denken über genau so ein Modell nach. Im Baubereich für Fenster gibt es das schon, dass die Fenster zurückgenommen werden und zu neuen Fenstern wieder verarbeitet werden aus Kunststoffprofilen. Also da sind Ansätze da, da bewegt sich momentan auch sehr viel. Also da stimme ich ihm zu.
Trotzdem würde ich gerne noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar, wenn man jetzt wirklich über schädliche Chemikalien spricht. Also da ist ja zum Beispiel Bisphenol A, ist ja jetzt teilweise verboten, schon in Thermopapier. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich eine Käseverpackung kaufe, ist Bisphenol A drin oder nicht. Oder wenn ich ein Babyfläschchen kaufe, wo drin steht kein Bisphenol A, ist es aber dann was anderes drin, was dem Baby schaden könnte. Also letztlich ist das ja so eine große Palette, wo man als Verbraucher auch letztlich gar nicht weiß, wie gucke ich hin und wie finde ich raus, was gut für mich ist, Herr Ohlendorf.
Um bei dem Beispiel Bisphenol A zu bleiben, das stimmt. Also viele von uns kennen ja den Aufdruck, gerade auf Kunststoffverpackungen Bisphenol A frei. Und auch auf vielen Babytrinkflaschen ist das oftmals draufgedruckt, aber auch auf gänzlich anderen Materialien. Also Bisphenol A wird nur bei bestimmten Kunststoffen wird es tatsächlich verwendet. Und ich bin halt der Auffassung, es ist halt eben, wir sollten nicht diesen Frei-von-Ansatz verfolgen. Es ist schön, wenn mir gesagt wird, in diesem Produkt ist kein Bisphenol A drin, aber uns sollte ja viel eher interessieren, was ist denn enthalten? Ja, weil oftmals sehen wir nämlich tatsächlich, dass anstatt der Chemikalie Bisphenol A, die ja unter Verdacht steht, den Hormonhaushalt zu schädigen, wird anstatt dessen oftmals die Chemikalie Bisphenol S verwendet. Und auch diese Chemikalie, auch da gibt es Vorbehalte, dass sie eben den Hormonhaushalt schädigt. Das heißt, der Fokus sollte eigentlich weg von diesem frei von und viel eher hin dahin, dass es letzten Endes, dass wir genau definieren, was soll in die Verpackungen in dem Fall, was soll dort rein.
Das müsste der Gesetzgeber dann am Ende machen? Oder wer müsste das tun? Oder müssten es die Unternehmen machen? Müsste es die Industrie machen? Also wen sehen Sie da in der Pflicht?
Na, oftmals gibt es ja sogenannte Negativlisten. Das sind dann Listen, da sind dann zum großen Teil eben Chemikalien aufgelistet, die nicht in Produkten, in Verpackungen enthalten sein sollen. Viel spannender wäre es doch aber zu sagen, welche Chemikalien verwendet werden sollten. Und diese Chemikalien sollten dann zum einen unter toxikologischen, also Gesundheitsaspekten beispielsweise betrachtet werden. aber auch eben unter der Betrachtung der sogenannten Nachgebrauchsphase. Also was passiert tatsächlich, wie in der Nachgebrauchsphase, im Recycling als Beispiel? Stören diese Chemikalien? Stören sie im Recycling, stören sie die hochwertige, die qualitativ hochwertige Weiternutzung der Materialien? Und natürlich ist der Gesetzgeber da in der Verantwortung, dass er solche Dinge initiiert. Natürlich gemeinsam halt auch mit einer NGO wie dem WWF, aber auch genauso mit der Industrie.
Herr Bornemann, bevor Sie reagieren, wir haben noch einen Hörer zum Thema. Vielleicht hören wir uns den kurz an, was er sagt. Das ist Ulrich Smolt aus München. Sie möchten auch was sagen zum Verpackungsmüll. Was ist Ihr Punkt?
Guten Tag. Herr Bornemann, schönen guten Tag. Mich haben vorhin zwei Aussagen ein bisschen irritiert. Die eine Aussage, dass der Bürger doch auftreten soll bezüglich dem Kunststoff, sehe ich komplett anders, weil die Ursache ist ja erstmal, ich wurde ja auch nicht gefragt, ob ich Kunststoff haben möchte. Ich nehme meinen Käse auch gerne im Glas, auch wenn er nachher 2 Euro mehr kostet. Dann liegt es ja nur mal an mir, ob ich das Glas wieder mitbringe oder einfach wegschmeiße. Und die zweite Aussage, da bin ich nicht nur irritiert, das macht mich ratlos und fassungslos. Wenn ein Geschäftsführer der Kunststoffverpackungsindustrie doch allen Ernstes erklärt, dass wir uns doch überlegen müssen, an welche Länder wir unseren Müll exportieren, weil wenn die nicht ordentlich mit unserem Müll nachher umgehen, wie sie ihn weiterverarbeiten, dann kann das ja nicht sein. Entschuldigung, wie wäre es denn, wir lassen einfach unseren Müll in unserem Land hier in Deutschland und kümmern uns endlich darum, was wir dann machen. Weil wenn der Müll neben uns steht, werden wir sicherlich nicht mehr Kunststoff nehmen in der heutigen Form. Nur weil wir den Müll immer nicht sehen, glaube ich einfach, macht uns das auch nichts aus, ob da was verpackt ist oder nicht, weil wir sehen ja da nicht, ob es dann in Afrika irgendjemand schlecht geht. Natürlich gibt es viele Beiträge darüber, aber schert uns das Leid von anderen, wenn es nicht direkt neben uns ist. Und die Aussage aus der Verpackungsindustrie, wir müssen schauen, welche Länder dann ordnungsgemäß mit unserem Müll umgehen, ehrlich, machen Sie keinen Kunststoff, sondern überlegen sich proaktiv, wo Sie den Kunden unterstützen können. Und dort, wo unbedingt Kunststoff sein muss, dann mag das ein biologischer Kunststoff sein.
Herr Bornemann, ist die Industrie da mehr in der Verantwortung?
Wir sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Meine Aussage war ja klipp und klar, wir dürfen keinen Verpackungsmüll in andere Länder exportieren, wenn wir hundertprozentig wissen, dass die damit nichts anfangen können. Das heißt im Umkehrschluss, da müssen wir uns natürlich selber drum kümmern. Insofern sind wir da, glaube ich, gar nicht weit auseinander. Die andere Geschichte war ja mit den gesetzlichen Regelungen, auch was die Verpackungen angeht, die wir vorher angesprochen hatten. Da ist es ja genau der Fall, dass wir nur für die Kunststoffverpackungsmaterialien genau diese Regelungen haben und das schon seit 20 Jahren und das sogar europäisch harmonisiert. Wir haben also Positivlisten, welche Materialien darf ich verwenden, um bestimmte Lebensmittel daran einzupacken. Im Umkehrschluss da genau auch geregelt, welche Lebensmittel ich in bestimmte Verpackungen nicht einpacken kann. Da, wo fetthaltige Inhaltsstoffe sind, dürfen keine fettlöslichen Inhaltsstoffe in der Verpackung drin sein, die rausgelöst werden konnten. Also da gibt es schon, glaube ich, wirklich eine ganze Menge. Und das Müllthema, klipp und klar, und das sieht man mittlerweile auch, dass immer mehr Recycling-Erfolge hier in Deutschland und in Europa erarbeitet werden. Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema. Und das ist genau der richtige Weg. Dann brauchen wir keinen Müll mehr zu exportieren und brauchen auch nicht mehr zu überwachen, ob das richtig gemacht wird. Also da sind wir dann durchaus hoffentlich ganz nah beieinander.
Danke, Herr Smolt, für Ihre Anmerkung.
Sehr gerne.
Herr Braungart, wie sehen Sie das? Geht Ihnen das jetzt weit genug? Sind wir gut genug jetzt schon im Recycling? Sind wir gut genug in der Produktion? Sie sehen ja eigentlich das so, dass man es noch eigentlich ganz anders machen müsste.
Naja, ich meine, man muss schon sehen, dass seitdem es den grünen Punkt gibt, hat man diese Abfälle exportiert und sie als Wirtschaftsgüter benannt. Jetzt müsste man die eigentlich zurückholen. Wenn ich in Vietnam oder in Kambodscha bin, dann liegt dort deutscher Verpackungsmüll rum und den hat man als recycelt ausgegeben. Und jetzt müsste erstmal doch wirklich Schadenersatz bezahlt werden dafür und dieser Müll müsste aktiv zurückgeholt werden. Das geht so nicht. Man kann jetzt nicht sagen, ja, in Zukunft achten wir darauf. Das Plastikthema ist auch weitergehend. Also ein Tempotaschentuch zum Beispiel bleibt 6 Jahre liegen an der Autobahn, weil es einen Plastikstabilisator drin hat, der den Abbau des Papiers verhindert. Oder zum Beispiel eine Serviette, die vom Kreuzfahrtschiff verloren geht, bleibt ein halbes Jahr im Meer, weil der Nassfestigkeitsstabilisator eben dann da ist und stirbt eine Schildkröte einfach daran, dass sie denkt, das sei eine Qualle und tatsächlich stirbt sie an dem vermeintlichen Papier. Auch das Thermopapier sind nicht nur die Bisphenol-Geschichten, das sind Chlorparaffine und sonst was. Wenn ich so ein Thermopapier anfasse, habe ich sofort 2 Dutzend Chemikalien, die in meinem Blutstrom drin sind. Es ist ja richtig, dass Additive zugelassen sind, aber das heißt nicht, dass sie unschädlich sind. Zum Beispiel in dem PET ist ein giftiger Katalysator drin, der zum Beispiel von Limonade ausgelaugt wird. Das ist Antimon, das ist krebserzeugend. Wir finden teilweise deutlich über den Trinkwassergrenzwerten aus dem Plastik herausgelöst dieser Katalysator. Also, dass es zugelassen ist, sagt nur, dass es eine zugelassene Schweinerei ist, aber das ist trotzdem einfach, sind die falschen Additive, vor allem auch die falschen Weichmacher. Ich finde überall diese Weichmacher, zum Beispiel in Lebensmitteln, in allen Stoffwechselprodukten, die wir untersuchen, finden wir PVC-Additive zum Beispiel. Also da ist dringend Handlungsbedarf noch gegeben.
Aber geht es denn ganz ohne, Herr Braungart? Also kann man sich wirklich einen Kunststoff vorstellen, der diese ganzen schädlichen Chemikalien nicht drin hat?
Ja, natürlich. Man kann, also zunächst mal, ich möchte ausdrücklich Plastik nicht verteufeln. Ich habe den Tod eines 5-jährigen Mädchens erleben müssen, was sich an der Glasflasche den Hals aufgeschnitten hat. In Hamburg verletzen sich jedes Jahr über 200 Kinder schwer durch Glasscherben. Es gibt gute Gründe für Plastik. Denn wenn wir jetzt Plastik verteufeln, dann verliere ich eine ganze Generation an guten jungen Leuten. Ich möchte, dass jetzt die besten jungen Leute sich um Kunststoffe kümmern und zukünftige Kunststoffe kümmern. Man kann in der Tat Kunststoffe, indem man die Katalysatoren anders herstellt und macht, in ihrer Weichheit machen ohne Additive. Das sind sogenannte Metallocin-Katalysatoren. Die kann ich direkt dafür maßschneidern in ihrer Weichheit, ihrer Festigkeit. Aber die sind dann etwas teurer. Das, was Frau Mundschek vorher ja schon gesagt hat, bedeutet, dass man das Geschäftsmodell ändern muss. Ich kann, wenn ich keinen Schreibtischstuhl mehr verkaufe, sondern nur 10 Jahre gesundes Sitzen, dann, oder kein Teppichboden mehr verkaufe, sondern 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung, dann kann der Hersteller das beste Material verwenden, nicht den billigsten Dreck. Im Augenblick ist das Problem ja, dass Plastik immer billig, billig, billig sein muss und dadurch soll man am Schluss hochwertiges Recycling machen. Das geht so nicht.
Und dann gibt es ja auch noch Plastik, das man vielleicht überhaupt nicht verwenden müsste. Ich glaube, in die Richtung geht die Anmerkung von Frau Schneider, eine Hörerin aus Mahl. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was haben Sie für eine Frage oder für eine Anmerkung?
Ich habe eine Anmerkung und zwar ärgere ich mich seit längerer Zeit darüber, dass es kaum noch eine Zeitschrift oder einen Katalog gibt, der nicht von Plastik umhüllt ist. Und da ist meine Frage, warum muss Papier von Plastik umgeben sein? Ich habe das für mich so gelöst, dass ich den Versender anrufe und dann eben sage, solange ihr dieses Plastik da drumherum macht, will ich eure Kataloge oder Zeitschriften nicht mehr haben. Und wenn das genügend Menschen tun, dann würde sich da vielleicht auch was ändern. Und ich denke, wir sollten auch vieles nicht einfach so hinnehmen und akzeptieren, ja, jetzt machen sie es eben so, weil da vielleicht ein Pröbchen drin ist oder nicht. Das muss nicht sein.
Und zeigt das Wirkung? Bekommen Sie denn?
Darf ich das kurz ergänzen?
Ja.
Das ist nicht nur das Plastik für die Verpackung, sondern es sind auch die Druckfarben, die aus Plastik sind inzwischen. Die sind teflonhaltig und es sind auch das Hochglanzplastikpapier sozusagen ist eine Plastikbeschichtung und das ist sogar immer mehr noch PVC jetzt wieder. Das heißt, das ist in der Tat eine ganz wichtige Frage. Überhaupt, diese Druckfarben müssten kein Plastik enthalten.
Aber Herr Ohlendorf, diese Diskussion, wie viel Plastik ist, wofür verwendet, wo ist überall Plastik drin, ist das eigentlich transparent genug aus Ihrer Sicht oder was kann man da auch anstoßen, um da auch mehr Aufklärung für die Verbraucher zu bringen?
Also meine Erfahrung ist, dass es eine Vielzahl von Informationsquellen gibt und es auch oftmals schwierig ist, dort halt tatsächlich die Zahlen, die man halt braucht, herauszubekommen. Also bei Verpackungen gibt es ja beispielsweise durch das Umweltbundesamt immer jedes Jahr kommt dort der Verbrauch der Verpackungsanzahl heraus. Und aber für andere Bereiche, beispielsweise Baubereich oder Textilien, ist ja auch immer so ein genanntes Thema, da ist meines Erachtens braucht es noch viel mehr Transparenz.
Danke, Frau Schneider, für Ihre Anmerkung.
Ich habe noch eine Anmerkung vielleicht. Für dieses Plastik und diese Zeitschriften, warum wird sowas nicht verboten? Das kostet kein Geld und das wäre doch ein leichtes, das zu verbieten. Das stelle ich mir als Bürger vor. Warum sind unsere Minister da so inaktiv? Das verstehe ich nicht. Mhm.
Herr Ohlendorf, Sie vielleicht nochmal?
Das ist eine gute Frage. Die Erfahrung ist also, die Politik tut sich bei solchen Verboten dann wahrscheinlich schwer. Oftmals liegt es dann wahrscheinlich an dem Verlag, der sagt, okay, wir müssen die Zeitung schützen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht draußen vor der Tür liegt. Aber genau kann ich das auch nicht sagen.
Wir können uns auf jeden Fall einigen, es ist eine Aufgabe, über die wir uns alle Gedanken machen müssen, die Verbraucher, die Industrie. Danke, Frau Schneider, nochmal für Ihre Anmerkung. Wir diskutieren heute mit Rüdiger Baunemann von Plastics Europe Deutschland, mit Michael Braungart, er hat das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept entwickelt, mit Lisa Munzek, sie spricht für das Thema Biokunststoffe, und mit Tom Ohlendorf, er ist Verpackungsexperte beim WWF Deutschland. Und wir erweitern die Runde jetzt um meine Kollegin Susanne Kuhlmann. Hallo.
Hallo.
Und Sie haben Mails und Anmerkungen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Was waren denn die Themen heute?
Zum Beispiel die Frage nach Bioplastik. Die Frau Asmussen-Birth oder auch Herr Asmussen-Birth aus München fragt, warum werden sogenannte kompostierbare Plastiktüten für den Biomüll weiterhin im Handel angeboten, obwohl bekannt ist, dass sie nicht verrotten und Reste davon sich in der Komposterde wiederfinden.
Frau Munzek, das wäre ja vielleicht eine Frage für Sie.
Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich genau auch der Aspekt oder das Thema, weswegen wir in unserer Forschung dieses Thema Abbaubarkeit oder die abbaubaren Biokunststoffe gar nicht so sehr in den Vordergrund rücken möchten und auch gar nicht so sehr empfehlen, sondern sagen, eigentlich haben die nur da Sinn, wo sie auch wirklich so einen Zusatznutzen bieten, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo es vielleicht um Folien geht, die untergepflügt werden können. Aber genau dieses Thema, sie verrotten nicht und führen in der Kompostierungsanlage dann zu Problemen oder eben auch in der Umwelt, weil man meint, man kann sie da ja ruhig hinwerfen. Das ist genau das Thema, was uns stört und weswegen wir auch sagen, also man sollte sich eben auf diesen Zusatznutzen konzentrieren oder eben vor allem auf die langlebigen Biokunststoffe.
Oder man müsste wirklich dann ganze Systeme verändern, also dass zum Beispiel beim Recycling es dann auch einfacher ist, diese Kunststoffe zu erkennen und dann wieder zu recyceln.
Oder das, ja. Also sie sind ja kompostierbar, aber eben nicht in den jetzigen Prozessen. Also die brauchen sehr viel länger als die jetzigen Kompostierungsanlagen, als sie laufen sozusagen. Und deswegen bleiben dann Reste zurück und sie stören. Die anderen Biokunststoffe, also wenn man jetzt an die Bio-PETs denkt oder PEs oder auch an die PLAs, also die ganz normalen Verpackungen, die wir auch haben, die sind alle recycelbar in den herkömmlichen Anlagen. Also man kann im Prinzip das Bio-PET dann zu dem normalen PET tun, wenn man jetzt an so eine Getränkeflasche denkt. Das ist im Prinzip kein zusätzlicher Aufwand. Bei PLA ist es halt ein bisschen anders, weil ich ja am Anfang schon gesagt hatte, das ist so ein chemisch neuartiger Biokunststoff. Den kann man genauso auch identifizieren in diesen Anlagen. Aber es gibt natürlich aufgrund der fehlenden Mengen noch keinen eigenen Stoffstrom.
Okay. Aber Frau Munzek, da will ich doch mal ein bisschen Sie unterstützen, eher ein bisschen weitergehen. Denn ich würde sagen, alle Kunststoffe, die im Hausmüll landen, müssen biologisch abbaubar sein. Auch die im Kompost landen. Dann ist es doch egal, ob da noch ein Rest dabei bleibt. Ein Stück Holz ist ja in dem Sinne auch nicht kompostierbar. Nehmen wir es genau, Kompost besteht nur aus Dingen, die nicht kompostierbar sind, denn sonst wären sie ja weg. Das heißt, der Abbau zu CO2 und Wasser, also das Leben beruht darauf, dass die Dinge nicht kompostierbar sind in dem Sinne. Das heißt, lassen Sie uns doch wirklich anders denken. Sagen wir, auf alle Verpackungen gibt es ein Pfand davon, wenn sie eben nicht kompostierbar sind, wenn sie nicht in biologische Kreisläufe zurückgehen können. Das heißt, man bekommt eine Pfandkarte, man hat 30 Euro darauf, dann kann man 120 Gegenstände davon kaufen und das, was man mehr zurückgegeben hat, kann man sich auszahlen lassen. Das wird damit nicht teurer. Man könnte einen Monokunststoff nehmen, wie das PET zum Beispiel, als reinen Kunststoff. Und das geht für alle Verpackungen. Das geht für Fleischverpackungen, für Getränkeverpackungen, für Lebensmittel jeder Art lässt sich PET entsprechend einrichten. Davon, dann hätten wir das Problem nicht, dass eben die Komposttüte eben etwas länger braucht. Ich bin doch froh, ich bin auch kompostierbar und zum Glück werde ich nicht sofort abgebaut.
Aber Herr Braungart, wer würde diese Entscheidung denn treffen? Würde das der der Handel machen? Würden das die Produzenten machen? Wer müsste denn sagen, wir machen jetzt einen Kunststoff, der abbaubar ist, der nur noch aus einem, nicht aus einem Material besteht, aber der letztlich diese Komplexität nicht mehr hat, ja, die zum Recycling.
Ich meine, wenn das diese Nachhaltigkeitsgerede von Lidl und Aldi wirklich ernsthaft gemeint ist, dann könnte der Handel das allein selber. Es hätte sogar den Vorteil, wenn zum Beispiel Aldi oder Lidl das einführen würden, die haben ja durchaus gute Recycling-Systeme für PET, dass man dann die bestehenden Systeme verwenden kann und der Kunde käme in den Laden wieder zurück. Das heißt, die Konkurrenz besteht ja gegenüber dem Internet. Das heißt, der Kunde käme wieder und man könnte auf die Art und Weise die besten Verpackungen haben. Jetzt passiert doch Folgendes. Jetzt werden die Verpackungen immer leichter gemacht. Die Plastikflasche bleibt auf dem Tisch gar nicht mehr richtig stehen. Und umso schwerer ist nachher das Recycling, weil man ja erst die ganzen Dinge waschen muss und weil man sie einsammeln muss. Und das heißt, man muss das nochmal neu denken. Man könnte, wie gesagt, PET für alle diese Zwecke verwenden und dann hätte man wirklich geschlossene Kreisläufe. Und das, was eben verschleißt, was kaputt geht, wie eben die Schuhsohle, wie eben die Wurstpelle zum Beispiel, das muss so sein, dass es in biologische Kreisläufe gehen kann. Diese Kunststoffanwendungen, dabei gibt es einen viel größeren Markt. Also Frau Munczek ist da viel zu schüchtern dafür, weil die Zukunft sind diese Biokunststoffe in jedem Fall.
Herr Baunemann wollte auch gerne noch was ergänzen zu dem Thema Wiederverwendbarkeit.
Der richtige Ansatz ist ja angesprochen. Sie haben die Frage gestellt, wer kann sowas einführen? Und ich denke, wir brauchen die unterschiedlichen Akteure. Derjenige, der das Produkt herstellt, nehmen wir jetzt ein Kosmetikmittel, muss natürlich mit dem Handel, mit seinem Zulieferer das Ganze koordinieren und abstimmen, dass das ganze System funktioniert. Und dann müssen die Verbraucher mitgenommen werden für so ein Modell. Da sind mittlerweile einige Dinge in Gang gekommen. Einige gibt es auch schon sehr lange. Das, was Herr Baumgart gerade beschrieben hat, gibt es am Beispiel des Kunststoffflaschenkastens, das effizienteste und effektivste Mehrwegsystem, was wir überhaupt haben. Die Flaschenkästen werden ewig im Kreis geführt. Wenn einer kaputt geht, wird er eingeschmolzen und wird wieder zum neuen Flaschenkasten. Da gibt es solche Ansätze.
Mhm. Und trotzdem haben wir sie in ganz vielen Punkten ja noch nicht. Ich meine, muss ich ja nur den gelben Sack angucken, was alles drin
ist. Aber das ist genau der Punkt. Das Pfandsystem ist mit Sicherheit ein sehr überzeugendes, was sehr gut funktionieren könnte. Aber stellen Sie sich mal allein in Ihrem Haushalt vor, wenn alles, was Sie irgendwie kaufen, an Lebensmittelverpackung befandet wäre. Sie müssten es regelmäßig auch wieder mit zurücknehmen. Sie müssten es zu Hause lagern. Und auch der Handel muss die entsprechende Logistik aufbauen. Der Handel hat sich ja damals vehement gewehrt gegen die Einführung des Einwegpfandes, weil es ein logistisches Problem war. Das lässt sich lösen, aber nicht von heute auf morgen.
Zumindest hätten wir alle ein besseres Gewissen, wenn wir es so machen würden.
Ja, ob man den gelben Sack aufbewahrt oder die Verpackungen im gelben Sack dann wieder zu Lidl zurückbringt, wo ist der Unterschied, bitteschön?
Zu Lidl oder anderen Discountern.
Ja, natürlich.
Wir wollen gerne noch andere Hörermeinungen hören. Frau Kuhlmann, was haben die Hörer noch, Hörerinnen und Hörer noch gesagt?
Die machen sich auch Gedanken um das Thema Verpacken oder Nicht-Verpacken und die Hygieneanforderungen, die damit im Zusammenhang stehen. Frau Drosin aus Hamburg hat uns angerufen. Sie hat beobachtet, in ihrem Edeka-Laden um die Ecke, da ist jetzt neuerdings alles in Plastik verpackt. Wurst, Käse, Schinken und so weiter. Es ist nichts mehr lose zu kaufen, außer Obst und Gemüse, das dann wiederum von oben nach unten durchgewühlt wird und alle fassen es an. Und da fragt sie sich, wo bleibt die Hygiene und müsste man das nicht anders machen? Das ist auch ein Thema, was Susanne Ehlers beschäftigt aus Borgwedel und Frau Mühlenbruch aus Mayen. Außerdem auch noch Frau Mantai aus Wiesbaden. Alle fragen sich, wieso kann man das nicht anders regeln an der Obst- und Gemüsetheke, wo alle Leute alles anfassen und wo auch vieles kaputt geht, was also man hinterher entsorgen muss.
Das heißt, ist das jetzt für Plastik oder ist das jetzt für
einen gegen Plastikverpackungen für viele Dinge, die verkauft werden könnten an der Bedientheke und vielleicht auch andererseits ein Plädoyer entweder fürs auf dem Markt einkaufen, wo Obst und Gemüse einem in rübergereicht werden oder eine Kraft an der Obst- und Gemüsetheke im Supermarkt oder bei Discountern, die dann das Verpacken übernimmt.
Herr Ohlendorf, im Prinzip müsste man ja tatsächlich vieles nochmal anders denken. Also ich finde ja schon, wir sind so ein bisschen ja auch zum Plastikverbrauch erzogen worden, so in den letzten Jahrzehnten. Und es wurde ja immer mehr. Andererseits höre ich dieses Argument, wenn es da irgendwie lose liegt und jeder fasst an, mag ich da nicht, höre ich auch oft. Also muss man vielleicht dann Verkaufsprozesse nochmal ganz anders denken, dass man vielleicht doch wieder geht zu kleineren Läden, wo man sich mit einzelnen Scheiben Wurst eindeckt oder dass es doch mehr Theken gibt. Was wäre eigentlich dann eine gute Lösung, um wirklich dann auch beim Einkaufen Plastik Plastik zu vermeiden, ohne dass ich in 5 verschiedene Geschäfte laufen muss, auf den Markt, in den Unverpacktladen, in den Bioladen, wo es dann die Milch im Glas gibt etc.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es viele von uns Verbrauchern, die wir ja alle sind, uns wünschen würden, dass wir tatsächlich den, ich sag mal, Tante-Emma-Laden wie vor 30, 40, 50 Jahren wieder besuchen könnten. Die Realität ist aber, dass diese Läden mehr und mehr aussterben. Von daher, es ist so, also natürlich sehen wir gerade im Obst- und Gemüsebereich viel vorverpackte Ware. Also ich kann tatsächlich trotzdem empfehlen, auf das lose Obst und Gemüse zurückzugreifen und dieses dann, so mache ich es jedenfalls immer, dann tatsächlich nochmal abzuwaschen, bevor ich das Obst beispielsweise verzehre. Vielleicht aber auch noch kurz der Hinweis, weil das ist natürlich auch der Titel der Sendung, Plastikvermeidung, aber letzten Endes müssen wir halt auch aufpassen, und das ist meines Erachtens auch ein wichtiger Punkt, wir müssen von dem Gesamtverbrauch an Verpackungen müssen wir runter, wir verbrauchen insgesamt zu viele Verpackungen und das materialübergreifend. Wohl wissen, dass gerade die Kunststoffe uns in vielen Bereichen vor große Herausforderungen stellen. Aber was wir natürlich gerade sehen, ist, dass anstatt in Kunststoff verpackt, wir ja ganz viele Produkte jetzt in Kartonage, in Papier, in Pappe, in Karton letzten Endes vorfinden. Und man auch hier aufpassen muss, weil letzten Endes muss das Ziel sein, die Gesamtmenge an Verpackungsmaterial zu reduzieren. Und da ist es ein wichtiger Punkt, eben die Vermeidung. Und deswegen plädiere ich halt wirklich immer dafür, sofern es möglich ist, auf unverpacktes Obst und Gemüse zurückzugreifen. Weil in diesem Bereich, bei Obst und Gemüse ist es tatsächlich möglich. Da haben wir in vielen Fällen als Verbraucher eben noch die Wahl. Wohingegen bei ganz anderen Produkten tatsächlich oftmals die Verpackung vonnöten ist. Und da gilt es dann eben zu gucken, wenn wir sie nicht vermeiden können, was immer oberste Priorität haben muss, dass diese Verpackungen entweder wiederverwendbar sind oder aber tatsächlich dann fürs Recycling gestaltet sind. Weil Fakt ist, wenn wir wieder zurückkommen zu den Kunststoffen, wir verbrennen in Deutschland knapp die Hälfte aller Kunststoffverpackungen. Und das kann nicht sein. Da müssen wir besser werden und da sind wir alle gefragt. Zu Obst und Gemüse, also ich kann nur empfehlen, so mache ich es jedenfalls, zu unverpackten Obst und Gemüse zu greifen und dieses dann nach dem Kauf zu Hause zu waschen.
Herr Bonner, zumal ja vieles Obst und Gemüse auch schon an sich eine natürliche Verpackung hat, also eben. Wenn man an Bananen oder Zitrusfrüchte denkt. Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt mit reinbringen, den ich total wichtig finde, was auch die Verbraucher betrifft, in Bezug auf das Recycling von Kunststoffverpackungen, diese Geschichte mit den Monomaterialien. Ich finde, das wäre noch ein Punkt, der wichtig ist, von Seiten der Industrie im Prinzip, dass zum Beispiel solche Verpackungen wie Tetrapacks natürlich total schlecht zu recyceln sind oder eigentlich gar nicht. Dass viele Verbraucher
weil
sich
auch
nicht...
Weil es so viele verschiedene Schichten sind.
Genau, ne, weil es verschiedene Materialien sind, die man gar nicht mehr trennen kann. Oder wenn man an das Beispiel des Joghurtbechers denkt, von dem ja auch nicht alle Leute den Deckel abreißen und da dann ja auch schon wieder verschiedene Materialien zusammen sind in einem Produkt.
Das heißt, was wäre da eine Lösung? Also könnten Biokunststoffe da eine Lösung bieten oder müsste man dann eher in ein ganz anderes Material gehen, also zum Beispiel Glas?
Naja, das kommt natürlich total drauf an, was man verpacken will. Also wenn man an Milch denkt, da braucht man natürlich irgendwas, was die Feuchtigkeit abhält. Das ist ja klar. Ich glaube, da ist auch weniger der Punkt, ob Biokunststoffe da besser wären als andere Kunststoffe, sondern da würden die Biokunststoffe natürlich wieder den Vorteil bieten, dass sie eine andere Rohstoffbasis haben, also die natürliche Rohstoffbasis, sondern das ist eher so ein allgemeiner Punkt, um eben die Recyclingquote zu erhöhen. Mhm. Denn wir haben ja gerade schon gehört, wie viel noch verbrannt wird. Und die EU hat zwar jetzt gesagt in der Kunststoffstrategie, ja, wir wollen jetzt bis 2030, dass alle Kunststoffverpackungen recycelt werden. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht, vor allem noch nicht mal in Deutschland, wo wir doch relativ weit schon sind im Vergleich zu anderen Ländern.
Herr Bonnemann, Sie wollten noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, da haben wir einen ganz wichtigen Punkt in dieser Diskussion jetzt gerade erreicht, wo sich momentan auch eine ganze Menge tut. Man muss sehen, in den letzten 20 Jahren wurden Verpackungen dahingehend optimiert, sie immer leichter, immer dünner und immer vielfältiger zu machen. Das hat man zum Teil erreicht, indem man 5 bis 7, teilweise bis 9 unterschiedliche Kunststoffe verwendet hat, um eine ganz dünne Verpackungsfolie draus zu machen, die aber alle Eigenschaften erfüllt. Die ist wahnsinnig effizient, was den Materialverbrauch angeht, aber absolut nicht zu recyceln. Und das ändert sich momentan sehr deutlich. Frau Munzek hat das ja gesagt, Monomaterialien. Man versucht jetzt die ganze Geschichte aus einem einzigen Kunststoff zu machen, deutlich besser zu recyceln. Und dann nehmen wir den Joghurtbecher. Wenn wir dann einen Joghurtbecher haben, der aus dem Kunststoff besteht und keinen Aluminiumfolie mehr als Deckel hat, sondern eine Kunststofffolie, die aus dem gleichen Material wie der Becher ist, dann lässt sich das deutlich besser recyceln. Und solche Prozesse sind momentan in Gang gekommen. Da tut sich echt eine ganze Menge.
Wird denn der Becher dann auch wieder ein Becher oder wird es dann eine Parkbank zum Beispiel?
Was
wird
hoffentlich keine Parkbank. Wenn es sortenrein erfassbar ist, so wie bei der Wasserflasche auch, kann man da auch wieder einen Becher draus machen. Wir haben halt wahnsinnig hohe Anforderungen an die Reinheit und an die Sauberkeit für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Bei Glas und bei Metallen geht das relativ einfach. Die schmelzt sich bei hohen Temperaturen ein. Da wird jede Verunreinigung mehr oder weniger mit verbannt. Kunststoffen wird bei sehr niedrigen Temperaturen verarbeitet. Da muss ich hohe Anforderungen an die Sauberkeit und Reinheit nachher des Materials stellen. Aber prinzipiell geht's.
Ein Kunststoff für alle, das ist auch eine Frage, die viele Hörer beschäftigt. Vorher möchte ich aber gerne nochmal zurückkommen auf einen Aspekt, der zuvor genannt wurde. Wir verpacken zu viel. Da hat Herr Wallbruch aus Büdelsdorf festgestellt, zum Beispiel auf der Baustelle, wo er vielleicht arbeitet, alle Paletten werden jetzt nochmal zusätzlich mit Folie umwickelt. Das war früher auch nicht und da ging es ja auch ohne. Und zum Thema Wiederverwendung von Müll sagt Frau Borchert aus dem Landkreis Göttingen, hat den schönen Begriff gewanderter Müll geprägt und hat das Beispiel der Ranzen ihrer Enkel, die aus PET-Flaschen hergestellt worden sind. Offensichtlich eine längere Reise durch verschiedene asiatische Länder im Laufe des Herstellungsprozesses hinter sich hatten und dann am Ende aber 200 Euro kosten. Kinder wollen aber gerne diesen Ranzen, der jetzt angesagt ist. Zum Thema Ein Kunststoff für alle hat uns Herr Baggemann angerufen, der in Münster wohnt und in Japan beobachtet hat. Auch dort ist vieles verpackt, aber offensichtlich nicht mit so vielen Verbundkunststoffen wie bei uns, sondern es gibt weniger Arten. Er vermutet, die Recyclingquote sei dort höher. Und das, wie gesagt, sind Aspekte, die andere Hörer auch bewegen. Warum ist es nicht möglich? Beziehungsweise Sie sagten ja gerade, es sei jetzt angesagt, Kunststoffe zu vereinfachen im Hinblick auf das Recycling.
Herr Baunemann, müssen wir uns nochmal Gedanken machen, wo verpacken wir weniger zum Beispiel und mit welchem Kunststoff verpacken wir?
Ich glaube, das muss man immer hinterfragen. Das ist auch immer gefragt worden, wenn man sich mal, ich sage jetzt mal so eine Evolution von einer bestimmten Verpackung anschaut. Jeder von uns kennt noch diese großen Weichspülerflaschen, die man auf der Waschmaschine stehen hatte. Das waren unwahrscheinlich kompakte Kunststoffflaschen, mit dem man zur Not auch jemanden erschlagen konnte. Die wurden abgelöst durch Standbeutel, in die die als Nachfüllbeutel je nachdem auch verwendet werden konnten, die anfangs aus unterschiedlichen Kunststoffen produziert wurden, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Mittlerweile gibt es sie aus Monomaterial. Also da haben wir eine Reduktion auch des Materialverbrauchs von 25-30-40%, deutlich weniger Material, dementsprechend auch weniger Müll und deutlich besser recyclingfähig. Und das ist mit Sicherheit ein Weg, den man dann angehen muss. Manchmal muss man halt dann das Zugeständnis machen, ich brauche etwas mehr Material, wenn ich es aus einem nur mache, um es ordnungsgemäß zu verpacken und zu schützen. Aber das ist dann ein Zugeständnis, was man sagen muss, wenn mir Recycling wichtig ist, was man eingehen kann.
Herr Braungart, wie sehen Sie das? Bei Cradle to Cradle, wenn ja alles wieder in die Natur geht oder in die Technik, muss man dann eigentlich auf den Kunststoffverbrauch achten? Also muss man dann zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in Möbelgeschäften Plastik vermeiden oder darf man dann ruhig Plastik benutzen, so wie man gerade Lust hat?
Ja, also es gibt natürlich ein zusätzliches Problem. Ich weiß nicht, wen Herr Bornemann alles erschlagen möchte dabei, zur Not oder sonst was. Die Not für Plastik ist zum Beispiel Mikroplastik. Ich meine, es gibt jetzt die ersten Untersuchungen über Mikroplastik im Gehirn davon. Das heißt also, alle diese Kunststoffe, die Abrieb haben, müssen so gemacht werden, dass sie sich verhalten wie ein Faden, der für eine Operation verwendet wird im Krankenhaus, davon, dass sie sich im Körper abbauen, dass sie sich ablösen. Da ist noch ganz viel Innovation notwendig davon. Das heißt, mir macht im Moment das Mikroplastikproblem die größte Sorge davon. Und wenn wir Kunststoffe so machen, dass sie für Kreisläufe gedacht sind. Ich habe zum Beispiel eine Eiscreme-Verpackung mal entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit, die ist nur eine Folie, wenn sie gefroren ist. Und anstatt die dann einzusammeln, die ist mit Lebensmittel kontaminiert, die enthält Samen von seltenen Blumen, sodass man sie dann wegwerfen kann und die trägt zur Artenvielfalt bei. Das heißt, da freue ich mich sogar eher, wenn jemand etwas wegwirft. Ich glaube, was wichtig ist, dass man sich mal in einer Gruppe zusammenfindet. Die Verbraucher, die Kunden sind so vereinzelt. Die sollten sich zusammentun, entweder über Verbraucherorganisationen selber, aber auch in der Nachbarschaft und sagen, wir gehen mal ein Problem wirklich an. Wenn 5 Leute in den Laden gehen und sagen, wir möchten das anders haben, dann muss der Laden schon jemand Neues einstellen dafür, um damit umzugehen. Ein bisschen Zivilcourage. Wenn ich mich ärgere darüber, dass jemand ständig die Tomaten und die Äpfel alle ankrapscht, dann kann ich im Laden auch mal sagen, bitte lassen Sie das bleiben. Und wenn das jemand 3 oder 4 Mal hört, dann ist es nicht mehr, dass sich jeder immer seinen kleinen Vorteil durch seine Krapschfinger heraussucht, sondern er nimmt wirklich von oben das dann weg. Davon. Das geht schon, ja, doch. Ich probiere das ja auch. Das kann man durchaus ganz freundlich machen dazu, so ist es ja nicht, aber freundlich und bestimmt davon. Das Plastikproblem werden wir nur dann lösen, wenn wir die jetzigen Kunststoffe wirklich nochmal neu denken, wenn wir wirklich neue Kunststoffe entwickeln. Es gibt einen Cradle-to-Cradle-Verein, auch in dem inzwischen über 1000 junge Leute sich engagieren. Dort kann man sich treffen, in jeder größeren Stadt gibt es inzwischen jemand und dann kann man die Dinge nochmal neu denken. Das jetzige, wir machen das Falsche im Moment perfekt und damit perfekt falsch, wenn wir nur weniger Plastik verwenden. Das heißt, wir müssen fragen, was ist das richtige Plastik, was ist der richtige Kunststoff für den richtigen Anwendungszweck, und das gilt vor allem auch für den Bereich, wo man gar nicht dran denkt, wie zum Beispiel Beschichtungen von Metall, von Dosen oder von Autos. Die kontaminieren nachher die Umwelt beim Recycling, weil diese Beschichtungen, diese Kunststoffbeschichtungen auch nie für Recycling, für Kreisläufe entwickelt worden sind.
Also es ist ein riesiges Thema, wo wir uns alle nochmal Gedanken machen müssen. Frau Kuhlmann, gab es zu dem Punkt noch eine Anmerkung oder ja, gab es noch einen anderen Aspekt?
Herr oder Frau Grimm aus Hamburg hat uns noch geschrieben und davon berichtet, dass vor Jahren aufgebrochene Plastikbehälter ohne Inhalt vorgefunden wurden, zum Beispiel bei Saturn oder in ähnlichen Läden. Jetzt verwendet man aufwendigere Plastikverpackungen und die Diebstahlproblematik ist kleiner geworden. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang zu nennen wäre. Ansonsten machen sich viele Hörer noch Gedanken über die Frage, wer ist verantwortlich? Bin ich das, die oder der mit dem Einkaufsbeutel von zu Hause in den Laden gehen kann? Oder ist das die Politik, die etwas verbieten, vorschreiben, regeln sollte?
Das haben wir heute schon angesprochen. Ich glaube, das können wir heute auch gar nicht abschließend klären. Wir haben gehört, es ist eigentlich eine große Aufgabe, der sich vielleicht alle annehmen müssen. Die Industrie, die Politik, aber auch die Verbraucher, die ja auch Druck machen können mit ihrem Einkaufverhalten. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch viel, was getan werden kann. Ich danke allen, die teilgenommen haben an der Sendung. Frau Kuhlmann, danke für die Höreranmerkungen, für die Hörermails, die Sie gerade noch mitgebracht haben. Ich danke Herrn Baunemann von Plastics Europe. Ich danke Herrn Braungart, der das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept entwickelt hat. Ich danke Frau Munzek, die sich zum Thema Biokunststoffe stark macht oder für das Thema Biokunststoffe stark macht, da viel geforscht wird. Und ich danke Herrn Ohlendorf, Verpackungsexperte beim WWF Deutschland. Das war der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mein Name ist Britta Mersch. Ich danke den Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen fürs Mitmachen. Danke Ihnen fürs Zuhören und auch fürs Mitmachen und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank und tschüss.